Wenn man so möchte, dann ist das hier eine Sonderfolge aus dem Hause Baas. Ich bin wieder bei meinen Großeltern zu Hause nach einiger Zeit. Ich habe mich jetzt echt lange nicht mehr hier blicken lassen. Und heute freue ich mich total, nicht mit meiner Oma zu quatschen, sondern mit meinem Opa. Die haben nämlich beide sehr, sehr viel spannende Dinge zu erzählen. Und mit Opa habe ich noch gar nicht so viel, zumindest aufgenommen, gesprochen. Und ja, hi Opa, schön, dass du hier
Ja,
bist.
Anna, schön, dass du gekommen bist und gut, dass wir ja auch mal wieder die Gelegenheit haben, etwas entspannter und ungestörter zu reden.
Ja, Oma hat ja ganz, ganz viel Redezeit, ne? So kennt man sie auch, immer, immer schön am Quatschen. Und deshalb freue ich mich total, dass wir beide mal quatschen. Und wir haben ja schon über ein paar Themen gesprochen, die uns beide, übrigens, ich fand deine Themen auch hochspannend, die du vorgeschlagen hast. Also sind auch alles Themen, die mich interessieren. Hatten wir schon im Vorhinein ein bisschen drüber geredet. Aber ich würde total gern über die Fotografie in deinem Leben reden, weil das ein Thema ist, was mich sehr interessiert, was dich natürlich seit ewigen Jahren schon begleitet. Und eine erste Frage, die ich dir stellen wollte, ist: Man muss zu dir wissen, du bist ein sehr rationaler Kopf. Du bist schon mathematisch begabt und hast ja auch, doch, das war eine grundständige Ausbildung als Mathematiker, richtig?
Das war ein abgeschlossenes Hochschuldiplom. Ich bin
Ja.
Diplom-Mathematiker und das war ein richtiges, solides Mathematikstudium, was ich in Magdeburg absolviert habe und was als Nebensatz später, weil man ja die Leistungen der Bürger aus dem Osten ja hier im Westen nicht akzeptierte und immer glaubte, die sind dümmer, musste ich mir dieses Diplom hier prüfen lassen und war an der Uni in Köln und zu meiner Überraschung war denn sogar der Dekan da,
Wow.
der mit mir dann mein Studienbuch durchgesprochen hat. Quasi das Studienbuch ist das, was man hier im Westen im Studium also die Scheine nennt. Und der war mehr als überrascht, wie viele Grundfächer ich also belegt habe und durch Prüfungen auch nachweisen konnte, so dass man als Fazit dann sagen konnte, so überrascht war der Professor, dass ich, wenn ich im Westen vielleicht 27 Scheine gebraucht hätte für das Studium, so hatte ich da im Osten 37 Scheine gemacht. Also ein voll anzuerkennendes Hochschulstudium als Diplom-Mathematiker.
Ihr habt es gehört, ein Diplom-Mathematiker sitzt hier neben mir. Und wie, wenn man so rational unterwegs ist, wo kommt da die Leidenschaft zur Kunst dazu? Und findest du, das ist ein Widerspruch oder findest du, Rationalität und Kreativität gehören zusammen?
Ja, das fing eigentlich sehr früh an. Meine Prägung zu den Naturwissenschaften, also ich war auch in den anderen Fächern Physik, Chemie, Biologie, ich sag jetzt mal unbescheiden sehr gut, das wird mir auch niemand, glaube ich, absprechen. Und in den, sagen wir jetzt mal, sprachlichen Bereichen war ich ja mittelmäßig, beziehungsweise wenn ich jetzt die hohe Schule und die gute Schule betrachte, nicht schlecht, aber der Schwerpunkt lag ganz klar in den Naturwissenschaften. Und ich hatte aber sehr, sehr früh erkannt, ich sag mal, in der 11. Klasse fing das schon an, dass ich einen Ausgleich benötige für diese so rationale Naturwissenschaften und kam also zum intensiven Lesen. Also in meiner Schulzeit habe ich eben angefangen, die heute nicht mehr so bekannten Bücher, aber damals doch sehr aktuellen Bücher von Heinrich Böll, von Max Frisch und Hermann Hesse zu lesen, sodass die Literatur und mit der Literatur verbunden, das Kaufen von Büchern zu einer meiner sehr, sehr frühen Leidenschaften wurde, die ich dann intensiv in der Studienzeit weiter gepflegt habe. Da ich, was damals typisch war, im Internat war, mit all meinen anderen Studienkollegen, die sich im Regelfall sehr intensiv eigentlich nur mit ihrer Mathematik beschäftigten, und suchte ich schon zur Studienzeit einen gewissen Ausgleich, sodass ich dann nicht wie die meisten Kommilitonen in der preiswerten studentischen Bierkneipe saß, sondern lieber in der Weinkneipe mit Künstlern an einem großen Tisch hockte.
Ja. Das heißt, durch die Literatur und durch den Austausch mit diesen Autoren und der, genau, bist du in diese Kreise gekommen.
Genau, vor allen Dingen Maler, Theaterleute, Musiker, ja, mit denen ich also zusammen war, und ich mich dann sehr intensiv also für Theater, Musik und bildende Kunst, Malerei, also Ausstellungen als Ausgleich zur reinen Mathematik interessiert habe.
Und die Menschen, die du dort in diesen Kreisen kennengelernt hast, warst du dann nicht auch so ein bisschen ein bunter Hund, weil sonst waren das wahrscheinlich Personen, die hauptsächlich so in der Kunst unterwegs waren, oder?
Das kann man nicht ganz so sagen. Es war lediglich ein gewisser Altersunterschied. Im Schnitt waren die etwa 10 Jahre älter.
Ah, okay.
Und noch viel mehr. Und ihre Themen oder ihre Sorgen oder ihre Freuden waren natürlich ganz anderer Natur als in studentischen Gesprächen, wo es jedoch mehr um Klausuren, Prüfungen und Studienplänen oder Ähnliches geht. Diese Themen kamen dann natürlich nicht zutage, denn die hatten die Leute ja alle schon abgeschlossen und waren lange im praktischen Leben. Und das tat mir persönlich gut. Und andererseits war ich auch kein bunter Hund, weil es zu der damaligen Zeit sehr üblich war, dass die Leute verschiedener, sagen wir mal, auch Bildungsstufen oder Berufsgruppen gemeinsam an einem Tisch saßen. Also neben mir saß dann auch neben dem Künstler und Maler saß dann also auch ein Arzt oder auch ein Heizer, ein damals sehr beliebter Beruf.
Wart ihr ausschließlich Männer in diesen Kreisen?
Nein, es waren also auch Frauen in diesen Kreisen, und das spielte auch nicht so die wesentliche oder Rolle. Also das war gleichberechtigt, unbemerkt lief das parallel oder nebeneinander her.
Ja, jetzt ist das ja so, wenn man Fotografie betreibt, braucht man auch ein gewisses Handwerk. Natürlich brauchen das Maler auch, aber gerade die Fotografie ist ja nochmal mit eng verbandelt mit Technikwissen, und man braucht auch einfach einen Fotoapparat. Wie war das denn? Ich erinnere mich natürlich, du hast mir das natürlich erzählt, aber ich möchte dich das nochmal fragen. Wie bist du denn an deinen ersten Fotoapparat gekommen und deine ersten Fotos? Was waren das für welche?
Die Frage ist jetzt ein ganz klein bisschen zu früh. Es gehört dazwischen, zu dieser Epoche meines Studiums und des Beginns meiner Fotografie gehört eine traurige Epoche. Ich habe mich als Student politisch sehr, sehr engagiert. Mein Herz schlug damals für Dubček, für die Entwicklung in der Tschechoslowakei, ein Sozialismus, der Spaß macht, der Freiheit und Demokratie bringt. Und als die Panzer eingerückt sind und wir Studenten also den Einmarsch bejubeln sollten, bin ich öffentlich aufgestanden und habe gesagt, nein, ich unterschreibe hier nicht, Panzer sind heute für mich keine Argumente mehr. Heute sollte man eigentlich reden. Hinzu kommt, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, ich war 68 in Prag, ich habe die Stimmung, ich habe die Atmosphäre gesehen und ich habe russische Panzer gesehen und meine Gefühlswelt war dahingehend sehr, sehr angeregt. Für dieses öffentliche Bekenntnis musste ich einen ganz, ganz bitteren Preis bezahlen, den ich erst sehr viel später so eigentlich richtig verstand. Ich hatte mein Hochschulstudium abgeschlossen und ich erhielt ein Berufsverbot. Das Berufsverbot kann man nicht mit dem Berufsverbot, wie es auch in der Bundesrepublik vorgekommen hat, vergleichen, wo Studenten, Absolventen sich beworben haben und als Ablehnung schriftlich dieses Berufsverbot erteilt hatten und sich dann zusammenschließen konnten, Rechtsanwälte bemühen konnten, die Presse bemühen konnten oder ähnliches, sondern dieses Berufsverbot lief ganz im Stillen. Alle wussten es, nur ich nicht. Das heißt, ich habe mich vergeblich bei verschiedenen Firmen beworben, ja, die alle händeringend Fachkräfte, Mathematiker, es war ja die Zeit, in der die Rechenzentren entstanden, gesucht haben und wo ich dann nach einer Woche nach meiner Bewerbung oder nach meinem Bewerbungsgespräch dann scheinheilige Absagen erhielt, ja, unser Rechenzentrum wird erst 2 Jahre später gebaut oder ähnlichen Dingen, sodass ich dann eine unterqualifizierte Tätigkeit annehmen musste. Ich musste ja irgendwie auch Geld verdienen und leben. Und in dieser Zeit spürte ich eine extreme Unterforderung. Ja, ich konnte also meine Ideen, meine Gedanken, die ich mir in der Studienzeit erworben hatte, Mathematiker zu werden, eventuell vielleicht sogar promovieren zu können, ja, die konnte ich alle nicht anwenden und war bei dieser unterforderten Tätigkeit so unzufrieden, ja, und so unausgeglichen, dass ich umso mehr also den Ersatz suchte in den Feldern, mit de denen ich begegnet bin. Und musste natürlich feststellen, ich eigne nicht zum Schriftsteller, weil, wie anfangs gesagt, mein Deutsch nun nicht so perfekt gewesen ist. Ja, ich konnte auch leider kein Musikinstrument spielen, so wie man das ja von ganz berühmten Wissenschaftlern kennt, die dann eben auch zur Entspannung Geige oder Klavier spielten. Das war bei mir nicht in der Lage. Und ich habe es versucht mit Zeichnen und Malen und musste feststellen, das kann ich nicht und kam da bei diesen Überlegungen, was mache ich jetzt, auf die Fotografie. Und das ist, wie gesagt, sehr spät. In meiner Kindheit hatte ich mehrere Begegnungen. Mein Vater war sehr engagiert und hätte am allerliebsten also einen Fotoapparat gekauft oder gehabt, aber meine Mutter, ja, war da strikt dagegen. Damals gab es noch dieses berühmte Wort Steckenpferd, ja, und für solche Kinkerlitzchen wird kein Geld ausgegeben. Und so wurde also der Wunsch meines Vaters unterdrückt. Und
Ah,
daran
spannend.
erinnerte ich mich und sagte mir, na, ich muss mir diesen Wunsch nicht zu unterdrücken. Und jetzt kommt wieder der Mathematiker oder der Naturwissenschaftler hervor, dass ich erstmal sehr, sehr viele Bücher gelesen habe, die sich insbesondere um das Technische, um das Fachliche kümmerten. Also Optik, Winkel, Berechnungen, ja, und die technischen Details der verschiedensten Kameratypen, die käuflich erwerben gewesen wären. Und dass ich also dann mit dieser Vorbildung also eine Wahl getroffen habe für eine ganz bestimmte Kamera, die ich mir kaufen wollte. Dazu muss man jetzt wissen, dass das in der DDR natürlich nicht ganz so einfach war. Ja, man konnte nicht einfach in ein Fotogeschäft gehen und sich da irgendwie eine Kamera aussuchen oder dann gar in ein anderes Geschäft gucken, ob da die Kamera eventuell ein Stückchen preiswerter wäre, sondern man musste sie überhaupt bekommen. Und nachdem ich 5-mal vergeblich im Fotoladen nach dieser Kamera nachfragte, flüsterte mir der Verkäufer zu, Dienstag kriegen wir Lieferung. Und dann bin ich natürlich von meiner Arbeitsstelle in meiner Arbeitszeit in den Fotoladen gerannt, habe unterm Ladentisch die ersehnte Kamera erhalten und bin dann stolz ins Büro zurückgefahren.
Was war das denn für eine?
Das war natürlich eine Praktika. Es gab dieses etwas preiswertere Modell EXA, die allerdings meistens auch in den Geschäften oder in den Schaufenstern stand, ja, die aber etwas spartanischer und etwas einfacher war. Und bei der Praktika gab es zu der damaligen Zeit 3 Grundtypen. Das Grundmodell, eine einfache Kamera ohne Belichtungsmessung. Das zweite Modell, was sich aber nie richtig durchsetzte, war eine Kamera mit eingebautem Belichtungsmesser, wo man die Belichtung messen konnte, dann aber auf die Kamera übertragen musste. Und das zu der damaligen Zeit modernste System war die TTL, Messungsruselenz. Das heißt, das einfallende Licht wird durch die Linse aufgenommen, ja, und daraus dann die Belichtungszeit gemessen, sodass man mit einer kleinen Feinregulierung dann die entsprechende Belichtungszeit wählen und gleichzeitig auf Objektiv und Kamera übertragen konnte. Dieses Modell Praktika LTL, das war meine Wunschkamera und die habe ich dann auch nach etwa 6- oder 8-wöchiger Wartezeit oder Geduld erhalten.
Ich stelle mir das spannend vor, weil bis zu dem Zeitpunkt hattest du ja noch nicht die Möglichkeit, die Dinge, die du gesehen hast oder wo du gedacht hast, das könnte man fotografieren, hattest du einfach keine Möglichkeit, die einzufangen. Wie hat sich dein Blick so für deine Umwelt und für das, was um dich herum passiert ist, verändert, sobald du diese Kamera hattest? Oder hat sie sich gar nicht verändert?
Also das sind jetzt 2 Dinge, die jetzt, natürlich habe ich schon mal irgendwann mal ein paar Fotos gemacht mit einem geliehenen Apparat oder genau, dass mir jemand ein Apparat mal in die Hand gedrückt hatte. Und da war ich schon nicht ungeschickt das hätte man auch sehen können. Aber wir sind ja nun leider hier nur im hörbaren Bereich unterwegs. Es ist sehr markant oder sehr eigenartig zu sehen, dass mein allererstes Foto, was ich mit dieser Kamera, die ich da gerade erworben habe, und mit dem ersten Film, den wir gemeinsam mit dem Händler eingelegt haben, ja, vom Büro, vom Balkon meines damaligen Büros gemacht habe. Das allererste Foto zeichnet auf einer ganz bestimmten Art und Weise ab den Weg, den ich in der Fotografie mal beschreiben werde. Ich habe also vis-à-vis ein altes, verkommenes Haus, so wie sie eben alle in der DDR oder in Magdeburg waren, fotografiert, mit einem Stückchen trister Straße und Straßenkreuzung. Und in diesem allerersten Foto zeichnet sich also ganz, ganz viel wieder. Und ich habe dieses Bild anlässlich meines 70. Geburtstages in einer Ausstellung im Tenri, ja, die wir Werkschau nannten, die ich gemeinsam mit meiner Frau Ingrid gemacht habe, habe ich dieses Bild gezeigt und ausgestellt.
Und wenn ich mich aber recht entsinne, ist doch auch noch was von dem Fenster auf dem Bild. Es ist nicht nur das gegenüberliegende Haus.
Genau, das ist richtig erkannt oder auch richtig in der Erinnerung, dass genau das mit enthalten ist, also ein Stückchen vom Balkongeländer von dem Balkon, auf dem ich da gerade stand, ja, das ist und wird auch typisch sein für viele, viele folgende Bilder, die ich dann gemacht habe. Ich sage jetzt heute oft dazu, ich habe gerne oder bewusst in meinen Bildern einen Störfaktor gehabt. Wenn ich also im Konstruktiven, im Aufbau auf eine gewisse Ästhetik, fast bauausartige Symmetrie oder Konstruktion einerseits sehr, sehr geachtet habe, hatte ich gern dann im Bild irgendein Stückchen, was diesem Konstruktiven radikal wie ein Störfaktor entgegentritt. Ich kann da jetzt als Beispiel nennen, ja, New York, Times Square, ja, da gibt es viele Aufnahmen, viele Leute haben dann eine Vorstellungskraft, was das ist, aber bei mir steht im Vordergrund ein Mülleimer.
Ja. Ja, so ein auch so eine Spannung dann in den Bildern aufzubauen, dass das Auge irgendwie sich auch an was festhalten kann, nicht einfach nur so abrutscht und hat man schon gesehen und kennt man schon und ist irgendwie, also so, das so fühle ich mich zumindest, dass es so ein dass eine Spannung gibt, die, ja, die einen festhält. Was ist das für eine Emotionalität, wenn du so auf dein erstes Bild zurückschaust und auf die Zeit, wo das alles anfing? Was sind das für, hast du da bestimmte Gefühle, die du damit verbindest?
Das kann man tatsächlich nur in der Rückschau haben.
Ja.
Das war mir, als der erste Film entwickelt wurde und als ich dann die Bilder also richtig in der Hand hatte, ja, war mir das überhaupt nicht im Begriff. Ich habe nur gemerkt, ich bin zufrieden damit. Ja, das ist ja interessant, das ist ja gut. Hier ergeben sich jetzt bestimmt viele Möglichkeiten. Ich werde viel Freude also mit der Fotografie haben und bestimmt auch noch sehr vieles entdecken können. Aber diese wirkliche Konsequenz, die konnte ich tatsächlich erst in einem sehr, sehr großen Rückblick formulieren.
Ja.
Ja, so ist mir noch ein Einschub eingefallen.
Ja.
Vielleicht kann man den dazwischen schneiden oder einfach so anhängen.
Ja.
Mit meinem beruflichen Werdegang. Nachdem ich mich vielfach umsonst auf eine Stelle nach Studienabschluss beworben hatte und ich 3 Monate ohne Arbeit war, kein Geld mehr hatte, nicht mehr wusste, wie es weitergeht, bin ich zur Gewerkschaft gegangen. Zur damaligen Zeit war es Pflicht und üblich, dass man vor einem Studium auch einen Facharbeiterbrief haben musste. Und ich hatte in Leuna Chemiefacharbeiter gelernt. Und in meiner Lehrlingszeit bin ich der Gewerkschaft beigetreten und war Gewerkschaftsmitglied. Ich bin also zur Gewerkschaft gegangen, habe ihnen erklärt, dass ich 3 Monate lang mich umsonst um einen Job bemühe, dass ich immer nur Ablehnungen erhalte, die ich mir nicht erklären kann, dass ich kein Geld zum Leben mehr habe und habe Arbeitslosengeld beantragt. Das Wort gab es natürlich in der DDR nicht. Es gab ja auch keine Arbeitslosen in der DDR. Das war natürlich an sich schon eine Riesenprovokation. Die Herren von der Gewerkschaft waren darüber so schockiert und erschüttert und verunsichert vor allen Dingen, dass sie sagten, sie werden sich der Sache annehmen, sie werden sich darum kümmern. Und ganz überraschend bekam ich nach 3-4 Tagen eine Nachricht, wir hatten ja alle damals keine Telefone oder ähnliches, die Nachricht wurde mir also quasi per Boten überbracht, dass ich doch am folgenden Tag so und so viel Uhr bei der Gewerkschaft erscheinen hätte, sie hätten eine Lösung für mich. Ganz überrascht saß ich vor einem Riesengremium von verschiedenen Leuten und aus meiner heutigen Rekonstruktion und meinem heutigen Wissen war da sicherlich auch ein wichtiger Vertreter der Staatssicherheit dabei gewesen. Die Gewerkschaft bot mir 2 Arbeitsstellen an, die könnte sie mir aussuchen, die mich sofort anstellen würden. Die eine Arbeitsstelle war ein kleiner, sehr kleiner Chemiebetrieb, wo man mir zähneknirschend irgendwo sagte, sie haben eigentlich keine Arbeit für mich und gar keinen Platz für mich, aber sie seien verpflichtet, mich gegebenenfalls anzustellen. Sie wüssten aber nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Die zweite Firma, ein Großhandelsbetrieb, ja, bot mir eine Stelle an und ich sage einfach mal verkürzt, als Lagerleiter, denn durch meine hohe Qualifikation traute man mir natürlich nicht, eine Lagerarbeiterstelle anzubieten. Diese Stelle habe ich angenommen. Ich musste dann zwar nicht mit einem Rollwagen und Hubwagen irgendwelche Kisten und Kartons bewegen, aber ich war total unterfordert mit dieser Tätigkeit. Und das war der Beginn, ja, der Beginn meiner Konfrontation mit dem gesamten DDR-System. Ich war als Student schon kritisch, siehe 68. Da merkte ich, ja, also ich kann jetzt im Grunde genommen nur noch etwas für mich tun. So, als Einschub. So, und jetzt machen wir mit dem ersten Fotoapparat und mit den ersten Bildern weiter. Ja.